Football Array.
Die der Tour Sports Footballerei. Der Fan Travel Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur der Tour Sports Footballerreise, dem Fan Travel Podcast. Hier in diesem Format geht es um zwei Leidenschaften in einem: American Football und das live vor Ort in den USA. Die Faszination NFL hautnah spüren, die Städte, die Stadien, das Tailgating, den American Way of Life selbst erleben. Im Footballerreise-Podcast hört ihr Erfahrungsberichte aus erster Hand und bekommt wertvolle Anregungen und Tipps, falls ihr auch selbst mal für NFL-Spiele nach Amerika reisen wollt. Ich bin Kutsche, selbst großer NFL-Fan und Stadion-Groundhopper. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute in Episode 5 geht es nach Tampa, ins sonnige Florida, zu den Buccaneers, zu dem NFL-Team, mit dem Tom Brady seinen letzten Super Bowl-Triumph gefeiert hat, ins Raymond James Stadium, in dem tatsächlich ein Piratenschiff steht. Und damit sage ich jetzt Ahoi zu Carsten von den Bucks Germany, dem deutschsprachigen Fanclub der Tampa Bay Buccaneers. Ahoi, Carsten!
Ahoi, Kutsche, grüße dich.
Carsten, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Du bist langjähriger Fan der Tampa Bay Buccaneers. Einmal einleitend, wie kam es dazu, wie ging das alles los, dass du dein Sportherz an dieses NFL-Franchise verloren hast?
Das ist in meinem Fall tatsächlich sehr, sehr lange her, inzwischen fast 3 Jahrzehnte. Also es war schon Mitte der 90er Jahre, als der Football in Deutschland so langsam sich auf solide Füße stellte, auch im Zuge der NFL Europe, und es ist wahrscheinlich wie bei den meisten so gegangen. Man hat jedes Fitzelchen an NFL-Spielen mitgenommen, und bei mir waren es dann tatsächlich die Tampa Bay Buccaneers, die mich an ihre Hand genommen haben und die ich seitdem wirklich sehr, sehr, sehr intensiv verfolge. Und ich freue mich natürlich, dass es in den letzten Jahren so viele neue Möglichkeiten gegeben hat, dem Sport zu folgen, den Teams zu folgen und auch mit den Fans in Gemeinschaft Spiele zu gucken und in Kontakt zu treten. Das ist neu. Das ist für mich absolut Spitzenklasse. Und ja, ich war natürlich auch das ein oder andere Mal in Tampa Bay und habe mir die Spiele live vor Ort angesehen. Ja, und spätestens dann, wenn man mal einmal da gewesen ist, speziell in Tampa, dann kann man sich eigentlich in diese Stadt und in dieses Team nur verlieben.
Was hat denn den Ausschlag gegeben? War es ein spezielles Spiel damals der Buccaneers, das du gesehen hast? Oder gab es da einen Spieler, der dich besonders bekommen hat? Also warum ausgerechnet die Buccaneers?
Die Buccaneers, das kann man eigentlich nur mit einem gewissen Maß an Masochismus eigentlich irgendwie erklären. Für die, die es nicht wissen, die Buccaneers sind eigentlich in den NFL, in der NFL oder in den US-amerikanischen Sportligen das chronische Verliererteam. Also wenn es irgendwie um Niederlagen oder um große Niederlagen der Vergangenheit geht, dann kommt man an den Tampa Bay Buccaneers einfach nicht vorbei. Und als ich dann damals angefangen habe, mich mit der Historie zu beschäftigen und dann erstmal erfahren durfte, dass das Spiel die ersten 26 Spiele seiner Existenz konsequent erstmal verloren hat, ja, das ist typischer Underdog-Status und das macht einfach riesige Laune. Du hast es schon erwähnt, das Stadion mit Piratenschiff ist natürlich völlig durchgedreht, absolut typisch amerikanisch. Aber wenn du mich nach dem Spieler fragst, der mich damals abgeholt hat und von diesem Team endgültig überzeugt hat, kann es nur die Nummer 40 sein, Mike Alstead. Also legendärer Fullback der Tampa Bay Buccaneers, eigentlich eine lebende Abrissmaschine. Das muss man sich einfach mal angesehen haben. Kann ich jedem empfehlen, mal nach Mike Alstead googeln und sehen, was der Mann damals geleistet hat. Das ist einfach Spektakel. Spektakel gewesen, also wirklich ein Ballträger, der nicht zu Boden zu bringen gewesen ist. Und ja, das ist so richtig was das Fanherz liebt. Und damit hat eigentlich sich alles endgültig verfestigt. Und Mike Alstead war meine erste große Football-Liebe.
Und so erfolglos seid ihr ja auch nicht mehr. In diesem Jahrhundert unter anderem schon zweimal den Super Bowl gewonnen. Einmal in San Diego, ich glaube die Saison 2002 war das, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann, ich habe schon gesagt, genau, mit Tom Brady, ist noch nicht so lange her. Also auch schon zweimal den Super Bowl gewonnen. Du hast gerade gesagt, Carsten, du bist regelmäßig drüben. Das bringt halt auch Bock, oder? Florida, gutes Wetter.
Ja, natürlich, kommt dazu. Ja, aber darf man an der Stelle natürlich nicht vergessen. Wenn ich schon zum Football fliege, warum nicht auch das Sportliche mit dem Angenehmen verbinden? Und Florida lädt dazu natürlich nahezu automatisch ein. Ja, also tolles Wetter die ganze Saison über. Gut, Anfang der Saison muss man immer ein bisschen den Wetterbericht sich anschauen. Da ist ja bekannterweise von September, Oktober Hurricane Season. Aber generell Wetter, Strand, Meer, gute Laune. Ja, und nebenbei noch Football. Also da gibt es sicherlich deutlich unangenehmere Plätze in der NFL, die man da besuchen könnte.
Also zieht euch jetzt bitte eure kurzen Hosen an, setzt die Sonnenbrille auf. Ihr sollt euch hier natürlich unterhalten fühlen, aber auch was lernen. Deswegen haben wir immer feste Rubriken in diesem Podcast, die da lauten, wie lief die Organisation, wie war die Anreise, wie verrückt war das Tailgating, wie laut war es im Stadion, wie faszinierend ist die Stadt, wie schmeckte das Essen, wie lauten die besten Tipps. Und wir lassen euch nicht allein, ganz im Gegenteil, gemeinsam mit der Tour Sports veranstalten wir in diesem Jahr 3 Footballer-Reisen für größere Gruppen, nämlich nach New York, nach Kansas City und nach Florida, höchstwahrscheinlich zu den Buccaneers nach Tampa und dem College-Team Florida Gators. Der Tour Sports bastelt da gerade an den letzten Details dieser 3 Reisen. Den Link mit allen Infos dazu habe ich euch in die Shownotes gepackt. Da werden wir euch in Kürze ganz viel Konkretes zu sagen können. Fest steht jedenfalls jetzt schon, um die Flüge, die Hotels, die Tickets für die Spiele, die Transfers vor Ort von A nach B, um all das kümmert sich der Tour Sports. Die sind nämlich die Nummer 1 darin mit jahrzehntelanger Erfahrung. Carsten, dann lass uns doch mal abheben mit der ersten Kategorie, in Ordnung?
Okay, sehr gerne.
Wie lief die Organisation? Du hast es gesagt, du warst schon ein paar Mal drüben. Wenn du immer eine Reise zu deinem Lieblingsteam planst, was steht da auf deiner To-Do-Liste? Wie gehst du vor?
In erster Linie natürlich obligatorisch startet alles natürlich mit dem Flug. Ja, also es geht wirklich darum, wie komme ich am besten nach Tampa? Oder man kann das sogar noch ein bisschen weiter fassen, wie komme ich nach Florida? Weil letzten Endes, obwohl Florida ein verhältnismäßig, ja doch flächenmäßig großer Staat ist, kommt man doch relativ gut, also von einem Hub zum anderen. Und Florida bietet natürlich mehrere Anlaufpunkte oder beziehungsweise auch mehrere Flughäfen, die man da ansteuern kann. Und da geht es also wirklich darum, wo komme ich am günstigsten irgendwie hin oder beziehungsweise auch am günstigsten nachher zurück. Und ja, das haben wir jetzt gerade hinter uns wieder, weil wir werden auch wieder mit einer Abordnung dieses Jahr wieder nach Tampa Bay fliegen. Und da hat sich jetzt tatsächlich zu unserem Glück persönlich etwas Neues aufgetan, denn es gibt inzwischen eine tägliche Direktverbindung von Frankfurt nach Tampa. Aber wenn einem das nicht zusagt oder wenn man sowieso eine Florida-Rundreise plant, gibt es tatsächlich andere Möglichkeiten. Ich kann nach Orlando fliegen, ich kann nach Miami fliegen, ich kann nach Fort Myers fliegen, wobei man an der Stelle sagen muss, dass die Flüge nach Florida in den letzten Jahren, die klassischen Flüge, Fort Myers zum Beispiel oder Orlando, die sind sukzessive weggefallen, speziell nach Corona. Da muss man jetzt also ein bisschen genauer gucken. Aber wie gesagt, als Fan der Bucks, Frankfurt, Tampa, jeden Tag einmal, sehr angenehm.
Das ist natürlich super. Ihr könnt aber auch immer erst buchen, logischerweise, wenn der NFL-Spielplan raus ist. Das war ja jetzt vor kurzem der Fall, ist immer im Mai der Fall. Oder sagt ihr, ist uns fast egal, wir fliegen halt immer, weiß ich nicht, im Oktober rüber zum Beispiel?
Ja, das hängt natürlich vom Spielplan ab. Ja, also wir machen das so, oder ich persönlich mache das so, man versucht natürlich möglichst viel Football mitzunehmen und schaut dann. Es ist halt nicht wie in der Fußball-Bundesliga, dass es eine klassische Heimspiel-Auswärtsspiel-Regelung gibt, sondern es kann durchaus auch sein, dass das eigene Team 2 oder sogar 3 Spiele in Folge zu Hause im eigenen Stadion hat. Und solche Wochen bieten sich dann natürlich speziell an. Und man sieht halt sehr viel Football in sehr kurzer Zeit und hat dann auch noch viel Zeit für andere Sachen. Wie ich das vorhin schon mal kurz gesagt hatte, man muss ein bisschen darauf achten oder man muss auch so ein bisschen Risikoabwägung machen, wie es tatsächlich mit der Hurricane-Saison in Florida aussieht. Das ist immer etwas, was man nicht vergessen sollte. Das haben wir letztes Jahr erlebt, als der Hurricane Milton durchgezogen ist durch Florida. Das ist sicherlich ein etwas größeres Risiko als in vielleicht anderen Bundesstaaten. Aber am Ende des Tages ist es halt eine Abwägung jedes Einzelnen. Es ist nun mal auch so, dass gerade im September und im Oktober die Temperaturen in Florida auch noch extremst warm sind. Ja, also wer auf sowas steht, viel Spaß. Aber das ist auch für das Stadionerlebnis mitunter eine Herausforderung, sich darauf vorzubereiten, dass es also wirklich sehr, sehr, sehr heiß werden kann. Das ist dann später im November und im Oktober, im November und im Dezember ein bisschen anders. Aber das ist, wie gesagt, jedem selber überlassen. Dieses Jahr, für die, die Lust drauf haben, kann ich es nur empfehlen, die Wochen 13, 14, 15, Ende November, Anfang Dezember, sind drei Heimspiele, quasi innerhalb von anderthalb Wochen. Erst gegen die Cardinals, dann gegen die Saints, dann gegen die Falcons am Thursday Night. Das ist natürlich eine Einladung für die Football-Fans, sagen, komm, da fliege ich hin, wenig Urlaubstage aufbrauchen, aber sehr, sehr viel Football sehen.
Naja, vor allem Ende November, also wem sage ich das, ist es in Deutschland schon sehr ungemütlich und in Florida dann natürlich herrlich. Du hast vorhin NFL Europe gesagt, ich durfte ein paar Jahre über Teams aus der alten NFL Europe berichten und da war immer Trainingslager in Tampa, ja. Carsten, und das war im Februar und auch da waren 90 Degrees oder so, also es war echt auch im Februar einfach knackig schön warm. Sag doch nochmal eben für Menschen, die es nicht genau wissen, so wie mich, wann ist denn diese Hurricane-Saison? Also kann man das zeitlich so ein bisschen eingrenzen?
Ja, nicht hundertprozentig, aber ich sag's mal, das größte Risiko liegt meistens zwischen Mitte September und Mitte, Ende Oktober, also tatsächlich so quasi zu Saisonbeginn. Mhm. Da ist immer noch das größte Risiko da. Man merkt das also auch so ein bisschen in der Spielgestaltung. Es ist also auch nicht unüblich, dass die Buccaneers am Anfang der Saison durchaus mehr Auswärtsspiele haben, um vielleicht auch diesem Risiko entgegenzuwirken. Speziell unter dem Aspekt, dass das Stadion in Tampa Bay ein offenes Stadion ist. Also da ist jetzt also auch kein Dach drüber, sondern das ist wirklich offen. Und ich habe es also auch schon zwei oder dreimal miterlebt, dass das Spiel dann also auch während des Spiels mal kurzfristig geräumt werden musste, wegen eines sich annähernden Gewittersturms. Das geht dann sehr, sehr schnell. Ja, also da bitte drauf achten. Also Mitte September bis Mitte, Ende Oktober ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Man wird da aber ehrlich gesagt auch durch die entsprechenden Medien sehr gut darauf vorbereitet. Also ich glaube, was das Thema betrifft, macht den Amerikanern oder zumindest den Leuten in Florida keiner was vor. Also da gibt es tagtägliche oder quasi schon halbstündliche oder stündliche Wetterberichte, wo also genau darüber berichtet wird, ob und wo da irgendeine Gefahr droht.
Wie machst du das denn mit Tickets, wenn du dir jetzt ein, zwei oder drei Spiele ausgeguckt hast? Wie einfach ist das, aus Deutschland heraus Tickets für Heimspiele der Tampa Bay Buccaneers zu bekommen?
Ja, das ist ja Gott sei Dank heutzutage sehr, sehr einfach. Ja, also es gibt die klassischen Ticketbroker, also beziehungsweise mit Ticketmaster, den offiziellen Partner der NFL oder zumindest der Buccaneers, über die man die Spieltagstickets sehr, sehr einfach direkt bestellen kann. Auch mit einem europäischen Konto geht dann direkt in die App oder beziehungsweise in die Wallet und können dann vor Ort benutzt werden. Ich persönlich sage aber auch, oder ich empfehle da also auch gerne, schaut durchaus auch mal in den Zweitmarkt. Ja, also es gibt da also verschiedene Anbieter. Das ist jetzt nicht wie in Deutschland, wo der Zweitmarkt ja mitunter mit ominösen Anbietern wie Agogo oder Ähnlichem da sehr verrufen ist oder auch sicherlich auch ein bisschen zweifelhaft behaftet ist. Das ist in Amerika ein bisschen anders. In Amerika gibt es einerseits den offiziellen Zweitmarkt über Ticketmaster, als aber auch über Seiten wie Vivid Seats oder StubHub, die Tickets verkaufen, die zum Beispiel Dauerkarteninhaber wieder reinstellen oder einstellen. Und da muss man wirklich sagen, da kann man mitunter sehr, sehr, sehr gute Schnapper machen oder Tickets deutlich unter dem offiziellen Marktwert kaufen, weil die Spiele in Amerika oder speziell bei den Buccaneers nicht zwangsläufigerweise ausverkauft sind. Da kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf zu sprechen, warum das so ist. Also da würde ich immer die Empfehlung geben, schaut euch da mal verschiedene Quellen an und sucht euch das aus. Auch da kann ich ganz ehrlich sagen, das ist zumindest wenn man über StubHub redet oder den Ticketmaster Resale, absolut sicher. Also da ist jetzt auch kein Schmuh, der da irgendwie betrieben wird, sondern das ist ein Weg, den man schon seit vielen, vielen Jahren gehen konnte. Ich bin mir nicht so ganz sicher, früher war es sogar noch möglich, dass man, es nannte sich damals Will Call Schalter, da konnte man sich seine Tickets, die man vorbestellt hatte, dann noch abends oder nachmittags am Stadion direkt abholen. ob es das immer noch gibt in Zeiten von digitalen Medien, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Wahrscheinlich
meistens nicht. Auf dem Handy. Ich habe es auf dem Handy. Ja, also insofern ist das nie ein Problem.
Das hat ja mittlerweile auch jeder und jede. Komm, Carsten, dann steigen wir jetzt mal zusammen in das Flugzeug. Wie war die Anreise? Ganz viele Wege, du hast es schon gesagt, führen nach Florida, Sehnsuchtsort vieler Menschen aus allen Himmelsrichtungen, aus Deutschland nehme ich mal an, überwiegend Direktflüge. Oder hast du schon mal erlebt, dass du irgendwo ganz wild vielleicht irgendwo im Nordosten Amerikas dann auch nochmal umsteigen musstest?
Nee, eigentlich nicht. Also wie ich schon sagte, nach Tampa von Frankfurt aus direkt. Kann natürlich sein, dass wenn man aus anderen Orten anreist, ich persönlich komme jetzt, würde von Düsseldorf losfliegen, muss man dann vielleicht in Deutschland noch einmal umsteigen. Es gibt sicherlich auch andere Flüge, da muss man dann halt sehen, wie die eigene Präferenz ist. Klassischer Drehpunkt ist da eigentlich auch immer Atlanta gewesen oder aber auch Chicago, um nach Florida zu kommen. Aber eigentlich besteht diese Notwendigkeit nicht. Was da also auch geht, wenn man das möchte oder sowieso seinen Urlaub mit einer Florida-Rundreise verbindet, Anflug nach Miami. Also Miami geht eigentlich fast immer. Ja, und da gibt es eigentlich auch von nahezu jedem größeren deutschen Flughafen meines Wissens nach einen Direktflug. Und dann Mietwagen abholen und entweder in Miami noch ein bisschen bleiben oder sofort Richtung Norden. Die Strecke Miami-Tampa sind so ungefähr 4-4,5 Stunden. Also das ist jetzt
ein für amerikanische Verhältnisse.
Ja, für amerikanische Verhältnisse nebenan, ja. Aber auch ohne große Probleme durch den ganzen Bundesstaat, durch die Lakelands beziehungsweise durch die Swamps dadurch, da kommt man super hin und auch amerikanische Verhältnisse kennt auch jeder. Breite Straßen, also egal wo ihr da anlandet, man kommt überall sehr, sehr gut über die Interstates hin, ist eigentlich kein Problem.
Was ich auch immer wichtig finde abzufragen ist, sind die Einreiseregularien. Wir wissen ja, in Amerika muss man sich dann auch nochmal vielleicht ein, zweimal mehr erklären, was man denn hier eigentlich möchte, weshalb man hier ist. Hattest du da schon mal schlechte Erfahrungen oder klappt es immer relativ problemlos, wenn man sagt, ich komme aus Deutschland, ich bin hier zum Football schauen?
Nein, da habe ich eigentlich noch nie Probleme gehabt. Es ist natürlich immer eine Frage, wie der einzelne Sicherheitsbeamte von der Homeland Security da immer drauf ist. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man selber nett ist, gibt es eigentlich auch keinen Grund, dass die gegenüberliegende Person nicht freundlich zu einem ist. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Ich glaube, die werden nicht dafür bezahlt zu lächeln. Ja, also das ist halt für die letzten Endes ein Standardprozedere. Selbst wenn man jetzt der englischen Sprache jetzt nicht so hundertprozentig mächtig ist, die stellen halt manchmal, je nachdem, wie sie drauf sind oder wie gerade der Computer ihnen das auswirft, schon andere Fragen, als man die jetzt aus Deutschland kennt. Also was zumindest was den Aufenthaltszweck betrifft, wo man denn gehen möchte, ob das jetzt beruflich ist oder Hobby oder ähnliches. Selbst wenn man die mal nicht versteht, fragt nochmal höflich nach und dann werden die Frage im Normalfall auch wiederholen und dann kriegt man das schon ganz gut hin. Im Normalfall, das kann ich natürlich jetzt mit der zweiten Amtsperiode des neuen Präsidenten noch nichts dazu sagen, aber im Normalfall ist das eine Angelegenheit von 2-3 Minuten.
Super. Nehmen wir mal an, wir beide sind jetzt nach Tampa gereist. Wie weit draußen ist der Flughafen? Braucht man deiner Meinung nach auf jeden Fall einen Mietwagen? Wo sollte man in Tampa wohnen, wenn man ein Buccaneers-Spiel sich reinziehen möchte?
Das ist einfach. Man kann eigentlich direkt am Flughafen wohnen, wenn man sich ein Buccaneers-Spiel ansehen möchte, denn das Stadion der Buccaneers ist, ich würde mal sagen, vielleicht Luftlinie 1,5 Kilometer vom Flughafen weg. Also der Tampa Bay Airport, der ist wirklich super zentral. Der ist super zentral, fast schon in der Stadt. Das Stadion und der Flughafen liegen etwas nördlich von Downtown. Und ganz ehrlich, da kann man sich auch, wenn man jetzt nur wegen der Buccaneers da ist, auch irgendwo in der Nähe da entweder eine private Unterkunft oder ein Hotel nehmen. Letzten Endes ist aber diese ganze Area, diese ganze Tampa Bay, das ist ja nicht nur die Stadt Tampa, also da gibt's noch die ganzen anliegenden Städte, das muss man sich mehr so als Konglomerat vorstellen, wo eine Stadt in die andere übergeht. Man hat da St. Petersburg, man hat Clearwater, man hat Bradenton, man hat Tampa selber als Stadt. Und die gehen alle miteinander oder ineinander über. Das kommt aus einem großen Wachstum, der in den 70er Jahren da passiert ist. Wenn es nur um die Bucks geht, ja, dann nehmt euch ein Uber und nehmt euch ein Hotel irgendwo in der Nähe des Stadions. Aber generell ist halt Amerika, muss ich ganz ehrlich sagen, nehmt euch einen Mietwagen, weil man in Amerika sowieso nicht von einer Stelle zur anderen laufen kann. Das sind halt andere Distanzen. Man kann aber auch sicherlich mit Uber oder mit Taxi auch so einen Urlaub rumkriegen. Ja? Also eine Notwendigkeit ist es nicht, aber man kommt ohne Fahren nicht aus.
Gut. Carsten, wir sind angekommen, wir haben uns unsere Trikots angezogen und jetzt werfen wir uns ins Getümmel.
Wie verrückt war das Tailgating?
Kurze Hose, T-Shirt, Sonnencreme, Sonnenbrille und jetzt können wir ein paar Bierchen trinken, was Leckeres essen. Sag doch mal, was macht das Tailgating rund ums Raymond James Stadium, der Heimat der Tampa Bay Buccaneers, denn so besonders? Warum macht das da so viel Spaß?
Ja, das macht richtig Spaß. Beziehungsweise der Spaß, der ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das Tailgating ist mega. Ja? Also für die, die es nicht kennen, da wird sich schon 4 Stunden vor dem Spiel wird sich da getroffen. Da wird Party gemacht auf den Parkplätzen. Einerseits, wenn die Amerikaner mit ihren großen Trucks kommen und im hinten ihre ganzen eigenen Grills dabei haben und da wirklich Unmengen an Fleisch und Spezialitäten auf ihre Barbecues da werfen. Man kann sich da wirklich, selbst wenn man da völlig unbekannt ist, sich da mitten ins Getümmel stürzen. Wenn man sagt, dass man aus Deutschland kommt, dann ist sowieso immer ein großes Hallo angesagt. Ja, also dann wird man auch erfahren, dass mindestens jeder zweite von denen irgendwelche deutschen Vorfahren oder Onkels oder Tanten hat, die alle mal in Deutschland gelebt haben. Man kann es aber auch selber machen. Also da gibt es genug Möglichkeiten, auch offizieller Natur. Es gibt diverse Tailgates, die Buccaneers Fan Community, die ist da in der Beziehung sehr speziell. Die ist jetzt im Vergleich zu anderen NFL-Teams nicht riesig. Ja, also Tampa ist eher so ein Small Market Team, das heißt, da ist es alles ein bisschen dichter. Und aber die Fangemeinschaften, die da recht bekannt sind, das können jetzt die Buccaholics sein, die Leatherheads, die Loose Cannons oder ähnlichen, die haben auch alle offizielle Tailgate-Veranstaltungen. Und da kann man sich im Vorfeld dann auch ein Ticket kaufen, hat dann All You Can Eat und vor allen Dingen, sehr noch wichtiger fürs Tailgate, All You Can Drink. Und das ist tatsächlich in Tampa Bay wirklich mit Vorsicht zu genießen, aus dem einfachen Grund. Die Spiele der Buccaneers starten sehr oft im frühen Timeslot. Das heißt 13 Uhr Amerika. Und jetzt kann man mal rückwärts rechnen. Das heißt, das Tailgating beginnt da mal ganz gemütlich um 9 Uhr morgens. Ja, das heißt, du gehst um 9 Uhr morgens zum Stadion oder gehst auf eine Tailgate-Party und hast da freies Essen, freies Trinken. Das heißt, die fangen da um 9 Uhr an zu grillen. Und die Tampa Area ist eine Party-Area. Und die sind da auch, ehrlich gesagt, relativ schmerzbefreit, wenn es um das Thema Tailgating oder beziehungsweise Alkohol oder auch harten Alkohol geht. Das ist halt sowas, wie man das halt aus amerikanischen Filmen kennt. Ja, da gibt's auch Margaritas, da gibt's auch Whisky, da gibt's auch Wodka, was man haben möchte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man damit morgens früh um 9 Uhr anfängt und dann
und
irgendwann die Sonne
vor allem
kommt,
bei heißem Wetter, das darf man ja auch nicht vergessen.
Ich wollte gerade sagen, ja. Und dann kommt die Sonne, ja, und dann ist es 12 Uhr und dann hat das Spiel noch nicht mal angefangen, beziehungsweise du bist noch nicht mal im Stadion drin, ja. Also das könnte für den einen oder anderen ein böses Erwachen geben. Also man sollte das mit Vorsicht genießen, aber es ist halt ein Riesenspaß, ja, und die Leute sind super drauf, da läuft überall Musik. Die Laune ist entsprechend. Ja, also man sollte das auf jeden Fall mitnehmen. Erst zum Spiel zu kommen, ist eigentlich Verschwendung. Es gibt auch überall, wenn man da jetzt auch nichts selber mitgebracht hat oder beziehungsweise sich da nicht selber darauf vorbereitet hat, es gibt auch überall so Food Trucks oder ähnliches, wo man sich also auch wirklich leckere Burger, Fleisch oder was auch immer für kleines Geld da bekommen kann. Ja, und einfach die Atmosphäre genießen. Das ist spitze.
Hast du da einen speziellen Tipp? Also wenn Menschen aus Deutschland rüberfliegen oder aus dem deutschsprachigen Raum, sagen wir es mal besser formuliert, ihr seid ja auch sehr gut vernetzt mittlerweile. Also würdest du da irgendwie euren Partnerverein nochmal empfehlen? Wo genau ist da der Stand?
Ja, wie gesagt, es gibt also empfehlen kann ich definitiv die Buccaholics oder die Leatherheads. Das sind also wirklich zwei relativ etablierte Fangemeinschaften der Buccaneers, die tatsächlich auch sehr, sehr viel im Bereich Charity machen. Da muss man immer mal gucken oder auf die Homepage von denen gehen. Irgendwann werden diese Tailgates freigeschaltet. Das heißt, man muss sich also auch ein Ticket dafür kaufen, weil es dann also auch abgetrennte Bereiche sind. Eben kriegt dann halt ein Bändchen wie auf einem Festival und kann dann also an dem entsprechenden Event dann teilnehmen. Aber auch, wie gesagt, selbst wenn man da jetzt nicht großes Interesse hat, das ganze Programm da mitzunehmen, lauft einfach über die Hauptparkplätze. Ja, da ist überall, ist da irgendwas aufgebaut und meldet euch nicht an, seid freundlich zu den Leuten und da werdet ihr eine super Zeit haben.
Was läuft für Musik? Was ist klassisch die Musik bei den Buccaneers und vor allem, was wird klassisch gegessen? Ist es so Burger, also hauptsächlich Fleisch oder gibt es da auch noch eine Spezialität, die man deiner Meinung nach unbedingt zumindest mal testen sollte?
Am Stadion, ja, am Stadion klassisch, ne? Also klassisch Fleisch, Burger, Rippchen, was da also alles aufgetischt wird. Das ist in der Stadt ein bisschen anders. Wir kommen ja garantiert nachher noch ein bisschen auf die Stadt zu sprechen. Aber ja, das ist schon typisch amerikanisch. Ja, größer, ja, noch mehr dran. Ja, also das ist, wie man sich das so vorstellt. Und Musik, ja, auch da. Breit gemischt, ja, also natürlich immer irgendwie eine Mischung beziehungsweise sehr viel Hip-Hop, aber auch sehr viel dieser klassische amerikanische Highway-Rock, den man da auch gerne haben möchte. Da ist für jeden was dabei und also ich weiß jetzt, Metallica sind jetzt demnächst wieder im Tempelstadion, da geht sicherlich auch wieder die Post, aber es gibt da wirklich, da ist nichts, was es nicht gibt und die haben aber im Normalfall alle tatsächlich auch, also zumindest auf den offiziell organisierten Partys, einen eigenen DJ dabei. Und wenn man sich jetzt nicht ausgerechnet Helene Fischer wünscht, wird da auch fast jeder Wunsch wahrscheinlich erfüllt.
Ja. Excuse me, do you have Scooter?
Ja, Scooter wäre natürlich großartig, ja. Also einfach nur, damit die denken, wir Deutschen sind wirklich endgültig völlig verrückt, ja. Also nein, man, wirklich, ich glaube, mit guter Überzeugungskraft kann man da eine Menge durchsetzen.
Okay, super. Ja, normalerweise so, ich glaube im März ist das immer, ne? Ist ja noch Spring Break in Florida, so Daytona Beach, Tampa Bay, aber da ist ja leider keine NFL-Saison. Ich glaube, dann wären die Spiele noch verrückter, oder?
Ja, da ist keine NFL-Saison, aber was im Januar, also wer da ein bisschen später hinfährt oder wenn man Glück hat, auch noch Playoffs sind, es gibt da eine Besonderheit in Tampa Bay und das ist die Gasparilla, so nennt sich das, oder beziehungsweise die Gasparilla Parade. Das bezieht sich auf einen ehemaligen Seeräuber, der da in der Gegend wohl sein Unwesen getrieben hat. Der hieß Gaspar oder wurde auch Gasparilla genannt. Das ist übrigens auch der Grund, warum am Ende des Tages sich für ein Seeräuberthema bei den Buccaneers entschieden wurde. Und diese Gasparilla Parade, die wird schon seit 1904 gefeiert. Das ist so eine Art Piratenkarneval. Und der findet immer in der letzten Woche Januar statt, wo dann also auch so riesige Floats, also riesige Karnevalsmotivwagen, riesige Schiffe durch die Straße ziehen und alle sind verkleidet als Piraten und so ein bisschen klischeehaft Flug der Karibik mäßig und da werden halt auch diese Beats, das sind diese Ketten, dann von den Wagen geworfen und ja, auch das ist eine riesig große Partyparade, wo man mal sicherlich dabei sein muss. Ich hatte leider noch nicht die Chance. Also ich werde sicherlich irgendwann mal auf meiner Bucketliste noch abhaken. Es muss aber eine Riesengaudi sein. Auf der Bugsliste, ja. Auf der Bugs-Bucketliste.
Aber jetzt weiß ich, Carsten, warum du Buccaneers-Fan bist. Du hast ja gesagt, du kommst aus dem Raum Düsseldorf, also wahrscheinlich bist du großer Karneval-Fan und ne, das macht ja Sinn, dass du dann schon Ende Januar anfängst, Karneval zu feiern, oder?
Das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit diesbezüglich. Deswegen bin ich gar nicht so jeck. Aber das gehört bei den Bugs auch irgendwie dazu. Also wenn man da ins Stadion geht, diese Piratenthematik, die lädt natürlich dazu ein, auch da jeglichen Schabernack da mitzumachen. Also gerade wenn man auch die Fans da sieht, die sind da teilweise aufkostümiert bis zum geht nicht mehr, weil es auch vielleicht irgendwie so das Kind im Manne oder das Kind in der Frau auch irgendwie so ein bisschen bedient. Ja, also das ist eine riesige Piratenparty da. Und wie du schon gesagt hast, mitten im Stadion steht halt ein Piratenschiff. Ja, also Originalgröße. Es ist allerdings nicht, ich habe es bei meiner letzten Stadiontour dann gehört, es ist nicht in der Lage zu schwimmen. Es würde innerhalb von 2 Sekunden absaufen. Ja, aber es steht halt drin, ja, mit Originalkanonen und allein das ist schon so dermaßen verrückt, dass es eigentlich den Besuch des Stadions auf jeden Fall mal wert ist. Und ja, es ist Spaß. Es ist einfach Spaß. Und das ist auch das Schöne, wenn man in Amerika zum Football geht, dass man da also diesen Entertainment-Faktor einfach genießen kann und natürlich den sportlichen Wettbewerb.
Jetzt bin ich neugierig. Jetzt will ich rein mit dir ins Stadion.
Wie laut war es im Stadion?
Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Nehmt euch Carstens Tipps zu Herzen, seid rechtzeitig beim Tailgating, nehmt auch das auf jeden Fall mit, also 9, 10 Uhr morgens, wenn es ein 13 Uhr Ortszeitspiel ist. Passt ein bisschen auf bei den Getränken, damit ihr nämlich auch noch was vom Stadionerlebnis mitbekommt. Einmal die Basics, Carstens, du hast es schon gesagt, es gibt kein Dach, das heißt, man ist überall dem hoffnungsweise guten Florida-Wetter ausgesetzt, also Sonnencreme gehört definitiv mit ins Gepäck beim Stadionerlebnis, richtig?
Nicht nur, also wirklich, das ist ein echter Sicherheitshinweis, also Sonnencreme ist Minimum. Nehmt euch bloß eine Kopfbedeckung mit. Ja, also die Oberränge, also diese Nosebleed Seats, also der dritte Level des Stadions, speziell auf der Ostseite, also sozusagen auf der Gegnerseite, der liegt halt während des Spiels komplett in der Sonne. Und da kann es bei den frühen Buccaneers-Spielen, also speziell in den September- und Oktober-Spielen, wird es da oben 35 Grad, auch mal 40 Grad, je nachdem, wie es da gerade irgendwie so läuft. Das ist nicht ungefährlich, ja. Also da muss man wirklich Sicherheitsmaßnahmen oder beziehungsweise Sicherheitsvorkehrungen da treffen. Trinkt, nehmt unbedingt einen Hut mit, ja. Und wenn es euch schlecht geht, dann gibt es natürlich da genug medizinische Betreuung. Es gibt also auch dann sicherlich, wenn man mal von den Blöcken rausgeht, gibt es da auch Schatten. Aber das muss man im Hinterkopf halten, bevor man da blauäugig da reinrennt.
Wie ist das? Was darf ich denn alles mitnehmen ins Stadion? Ist das auch diese durchsichtige Tütenpolitik oder sind die da nicht ganz so hinterher?
Nee, da sind die extremst hinterher. Also nehmt am besten ehrlich gar nichts mit. Ja, also nehmt ein bisschen, wenn ihr Bargeld habt, nehmt Bargeld mit, ansonsten vielleicht auch übers Handy. Ganz kleine Handtaschen sind okay. Wie du schon sagtest, diese durchsichtigen DIN A4 großen Plastikbags sind auch okay. Aber ansonsten eigentlich gar nichts. Ja, also das ist vielleicht so ein bisschen Schnickschnack von der Verkleidung, das ist noch okay, das lassen die durchgehen, aber die Kontrollen da vor dem Stadion, die sind schon sehr rigoros, ja, also auch mit Metallscanner und allem, was dazugehört. Und da verstehen die Amerikaner ehrlich gesagt auch wenig Spaß. Ja, also wenn du da mit dem Rucksack aufläufst, den kannst du sofort abgeben oder beziehungsweise zurück zum Auto gehen und den da reinlegen. Aber ehrlich gesagt, man braucht auch nichts im Stadion. Ja, also Getränke, Wasser etc. kriegst du da und den Rest brauchst du nicht. Also Lasten zu Hause.
Und du hast gesagt, viel trinken. Das heißt, alles ist so, wie wir es in Amerika auch kennen, gut fußläufig zu erreichen. Da ist an jeder Ecke quasi wahrscheinlich irgendwas, dass man sich was zu trinken und zu essen kaufen kann, oder?
Ja, absolut, absolut. Also da sind die Amerikaner ja extremst gut aufgestellt. Ja, also sobald man aus dem Block quasi rausläuft, hat man da die diversen Stände, wo es dann also auch noch was zu essen gibt, wenn man möchte, oder auch zu trinken. Das wiederum ist an der Nordseite sehr schön, auch sehr schön gemacht. Da ist nämlich hinter dem Schiff, hinter der Endzone, ist so eine Art Piratendorf aufgebaut, also kleinere Hütten, alle im Subkaribik-Stil. Und da sind also auch jede Menge Fressbuden drin oder beziehungsweise auch Getränkestände drin. Das ist sowieso ganz interessant, das ist mehr so ein Geheimtipp von mir. Ihr könnt euch durchaus auch ein günstiges Ticket kaufen. Ob ihr nachher auf dem Platz sitzt, ist eine ganz andere Geschichte, weil das ist in Tampa nämlich tatsächlich so. Es gibt eigentlich innerhalb des Stadions keine Kontrolle, was ein bisschen schräg ist, ja, was wir aus Deutschland ja nur ganz anders kennen. Aber sobald du eigentlich quasi einmal im Stadion drin bist, bist du drin. Ja, und wenn jetzt das Spiel nicht gerade ausverkauft ist und du auf deinen Platz angewiesen bist, ist es also auch durchaus die Möglichkeit zu sagen, man wechselt dann lieber an ein schattigeres Plätzchen, um sich da vielleicht das Spiel mal anzusehen. Das ist da verhältnismäßig einfach.
Was ist denn der Grund dafür, das hast du vorhin schon gesagt, dass bei Weitem nicht alle Spiele restlos ausverkauft sind?
Das ist, muss man leider so ein bisschen so sagen. Ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz gesagt, die Bucks sind ein kleines Team. Das ist ein Small-Market-Team. Und die Bucks oder die Bucks-Fans, wenn man jetzt mal von dem Hardcore-Stamm mal absieht, das ist ein etwas, ich sag's mal, wankelmütiges Publikum. Ja, die kommen, wenn es super läuft bei dem Team, die bleiben aber auch weg, wenn es nicht gut läuft. Ja, also und nicht gut läuft, ist jetzt alles sehr relativ. Ja, logischerweise, als Brady bei den Buccaneers da war, war natürlich die Warteschlange für die Tickets unendlich lang und unendlich groß. Jetzt mit Baker, es ist okay. Das ist natürlich auch Spektakel versprochen, wenn du so einen Quarterback hast. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Spiele da radikal ausverkauft sind. Die Spiele sind dann meistens besser gefüllt und das macht die ganze Sache für uns eigentlich noch ein bisschen deprimierender, wenn wirklich die großen Teams oder die alteingesessenen Teams in Tampa spielen. Also ich sage mal die New York Giants speziell, die Chicago Bears, Packers, die Eagles. Wenn die in Tampa spielen, kann es durchaus sein, dass da eine riesige Anzahl von Auswärtsfans im Stadion auftaucht, weil die natürlich auch die Chance nutzen, vielleicht mal zwischendurch aus dem amerikanischen Winter zu entfliehen, mal eben schnell nach Tampa zu fliegen. Inlandsflüge sind ja verhältnismäßig günstig. Und sich die Spiele ihres eigenen Teams da anzusehen oder aber es auch sowieso Snowbirds sind, also alteingesessene Fans des Teams, die dann vielleicht zu ihrer, ja, im Ruhestand, Retirement irgendwann nach Florida gezogen sind und dann auch die Möglichkeit haben, ihre anderen Farben dann mal auszutragen. Und da ist es also auch durchaus möglich, dass da viele Leute dann Tickets haben wollen, die eigentlich gar nicht zum Home-Team halten. Das ist ein bisschen deprimierend manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und wann sollte man deiner Meinung nach, wenn um 13 Uhr Kickoff ist, Ortszeit im Stadion sein? Also gibt's irgendwie eine besondere Pre-Game-Show bei den Buccaneers, die man nicht verpassen sollte?
Ja, es kommt ein bisschen auf den Spieltag an. Also im Normalfall sage ich ganz ehrlich, 12.30 Uhr, 12.45 Uhr reicht. Ja, es ist halt das obligatorische amerikanische. Es gibt immer eine Hymne, es gibt immer irgendwie den speziellen Einlauf der Spieler, der natürlich auch mit sehr viel Tamtam und Brimborium versehen ist. Es gibt immer eine Show der Cheerleader. Ganz besonders empfehlen kann ich das allerdings, wenn die Buccaneers tatsächlich, und das werden sie diese Saison, sie haben dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum, ihre Throwback-Partys feiern. Das heißt also, wenn sie in ihren alten Trikots auflaufen aus dem Jahr 1976 aufwärts. Das ist immer ein Riesenspaß, weil das ganze Stadion dann in einer komplett anderen Farbe auch gestaltet wird und auch die Cheerleader dann gerne im 70er-Jahre-Outfit da auflaufen, da lassen die sich immer was Besonderes einfallen. Naja, und dann das Übliche halt, ne? Nationalhymne, habe ich schon gesagt, auch wie auch üblich in Amerika, ein bisschen Militärparade und da Tampa oder vor Tampa also auch sehr viel Militär tatsächlich gelagert ist, gibt's im Normalfall auch einen Überflug dann während den Endtönen der Nationalhymne, dass also da irgendwelche amerikanischen Kampfjets, Hubschrauber oder ähnliches übers Stadion dann donnern. Kann man jetzt von halten, was man will. Beeindruckend ist es trotzdem.
So, und jetzt kommen wir zum Schiff. Was macht das denn während des Spiels? Das steht da ja nicht einfach nur so rum.
Also einerseits ist es ein wunderbarer Platz für VIPs. Ja, das heißt also, da wenn man besonders gefragt ist oder auf besondere Einladung darf man auf das Schiff. Ist mir ehrlich gesagt noch nicht gelungen, aber einem unserer Truppe, ich weiß nicht, was der gemacht hat, der war letztes Jahr tatsächlich da drauf während des Spiels. Während des Spiels, also gibt es ja nun mal auch mitunter mal Timeout oder Werbezeit, eine Werbeauszeit. Da wird dann auch gerne dann auf einmal, das weiß dann auch das ganze Stadion, Piratenmusik gespielt, also yo ho ho, Pirates Life for Me. Und dann startet da, wie bei der Gasparilla-Parade, erstmal so eine Art Karneval. Ja, also da werden von dem Schiff wird da Merchandising geschmissen. Also die Leute, die in der Nordendzone sitzen, in der Nähe des Schiffs, die können sich dann freuen, die werden dann mit Ketten und mit Flyern und was weiß ich was beworfen. Großer Spaß. Das Highlight ist aber natürlich sicherlich das Abfeuern der Kanonen. Und das Schiff hat also wirklich Kanonen an Bord, die zumindest mit einem Heliumgemisch geladen sind. Und die machen richtig Rabatz. Und wenn man zum ersten Mal im Stadion ist und das nicht weiß, dann wünsche ich viel Spaß. Es ist nämlich tatsächlich so, dass jedes Mal, wenn die Buccaneers in die Red Zone der Gegner kommen, also innerhalb der 20-Yard-Linie, feuern die zum ersten Mal einfach diese Kanonen ab. Und die Dinger sind laut. Die sind wirklich laut. Also das kracht vom Feinsten. Und nach jedem Field Goal 3 Kanonenschüsse, nach jedem Touchdown 6 Kanonenschüsse. Wenn man das noch nie erlebt hat, wird es zumindest beim ersten Mal sicherlich den einen oder anderen sehr überraschen. Aber wenn man es gewohnt ist, ist es auch ein cooles Feature.
Also nicht nur Sonnenbrille, sondern auch Ohrschützer mitnehmen?
Also das ist ganz so schlimm, ist es nicht, aber es kracht schon. Also es ist schon, da ist schon ordentlich Wumms dahinter. Das ist jetzt hier nicht hier Karnevalsknaller.
Cool. Also ist auf jeden Fall eine absolute Besonderheit, jetzt schon ein paar Mal gesagt, also ein Stadion, ich glaube, das ist weltweit einzigartig, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, dass es ein Stadion mit einem echten Piratenschiff gibt, auch wenn es nicht schwimmen kann, Carsten.
Ich gehe davon aus, ich habe zumindest noch nirgendwo anders gesehen oder gehört davon. Es ist halt alles irgendwie, es ist halt Amerika.
Wie ist der Fanshop im Stadion? Sollte man da vorbeischauen oder sagst du, nee, lass davon mal lieber die Finger, mach das Downtown, weil da sind die Preise irgendwie nochmal ein bisschen höher? Oder gibt's ein Museum der Buccaneers in Stadionnähe oder im Stadion, so eine Hall of Fame?
Das Museum, es ist kein klassisches Museum eigentlich in dem Sinne. Es gibt One Buck Place. Das ist also quasi der, ja, wie soll man sagen, das ist schon das offizielle Headquarter der Buccaneers. Da kommt man ehrlich gesagt, ne, ohne sich mal vorher angemeldet zu haben, nicht so einfach rein. Kann man natürlich immer die Deutschlandkarte mal spielen und sagen, hör mal, ich würde gerne mal hier mir zumindest mal so die Eingangshalle einsehen. Die ist schon sehr beeindruckend, also auch mit Statuen des Super Bowl Teams 2002, 2003. Das sind ganz, ganz tolle Eindrücke, die man da gewinnen kann. Ansonsten im Stadion selber, der Fanshop im Stadion ist absolut zu empfehlen. Der ist absolut zu empfehlen. Also die Auswahl, die man da hat, die ist riesig groß. Der ist mal davon abgesehen auch nicht nur während des Spiels geöffnet, sondern den kann man also auch unter der Woche jederzeit besuchen. Der ist also dann zu den normalen Öffnungszeiten begehbar und auch einkaufbar. Preislich tut sich das ehrlich gesagt nicht so viel wie mit den Downtown-Shops. Also es gibt so die ein oder andere, ich sag mal, ja, Insider-Location, ist aber schwierig zu erklären, wo die genau sind, kann man aber nachfragen, wo man also auch Bucks Merchandise und Fangear bekommt. Aber der Fanshop am Stadion ist da tatsächlich die erste Anlaufstelle in der Tampa Bay Mall. Das ist eine riesige Mall in der Nähe des Flughafens. Gibt es allerdings auch noch Dick's Sporting Goods, das ist also der klassische amerikanische Sportwarenhändler. Der hat auch eine riesige Tampa Bay Abteilung und dann also auch solche Läden wie Litz, also wo man da Mützen und Ähnliches kaufen kann. Also Einkaufsmöglichkeiten gibt es da genug, aber gegen den offiziellen Shop im Stadion ist überhaupt nichts zu sagen. Der hat sogar das ein oder andere Mal auch Specials, also Sachen, die es nur da zu kaufen gibt. Ja, also okay. Die man dann nirgendwo anders bekommt, das ist dann halt eine Besonderheit.
Das Spiel ist langsam zu Ende. Wir lassen jetzt mal das Ergebnis weg. Rätst du davon, rechtzeitig das Stadion zu verlassen? Weil der Amerikaner verlässt ja generell eigentlich schon, während das Spiel noch läuft, das Stadion. Oder sagst du, genau deswegen, egal wie das Spiel letztlich ausgeht, bleibt bis zum Ende, weil dann müsst ihr nicht mit den Massen raus. Also was ist da so deine Erfahrung?
Es kommt drauf an, welche Uhrzeit es ist. Da habe ich mich letztes Jahr mächtig in die Nesseln gesetzt, muss ich sagen. Also es war auch ein bisschen idiotisch von uns. Also grundsätzlich erfolgt die Abfahrt des Stadions in Tampa verhältnismäßig entspannt. Ja, also da sind mindestens zwei oder drei große Hauptstraßen und man kommt gut vom Stadion weg. Im Notfall über zwei, drei kleine Nebenstraßen ausweichen, dann ist man da auch sehr schnell weg, wenn man denn möchte. Aber es ist ja nun so, ich habe es ja gesagt, die Spiele sind halt, also die meisten Spiele finden halt zu Hause um 13 Uhr statt. Und das Spiel ist dann so 16 Uhr vorbei. Da gibt's eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Grund, unentspannt zu sein, weil man hat noch eine Menge Tag vor sich. Da muss man nicht flüchten, ja. Also das ist wirklich, nehmt den Flow da mit und im Notfall fahrt ein bisschen später. Die Abfahrt allerdings, und das war unser großer Bock, den wir letztes Jahr geschossen haben, mit einem Uber, die ist echt katastrophal, ja, weil da ist natürlich da wollen alle, ja, also jeder will einen Uber haben und das ist uns letztes Jahr ist uns das zum Verhängnis geworden nach einem Spätspiel und da haben wir nämlich überhaupt gar keins gekriegt und da haben wir dann irgendwann gesagt, nervt aufgegeben und sind völlig untypisch für amerikanische Verhältnisse dann gelaufen und hatten dann nachher irgendwie einen Heimweg von knapp 6,5 Kilometern. Also das muss man wollen. Ja. Also durch die amerikanische Nacht, wobei Tampa in dem Areal eigentlich sehr sicher ist, da muss man sich also keinen Kopf machen. Geheimtipp von meiner Seite auch noch. Neben dem Stadion gibt's also sehr, sehr viele Wohnblöcke. Und zumindest bei so 0815-Spielen spielt das auch, ehrlich gesagt, oder geht das so nicht ins Geld. Da vermieten, ehrlich gesagt, die Hausbesitzer auch gerne mal ihren Vorgarten. Also das heißt, man kann da recht bequem oder in deren Einfahrt parken hat dann vielleicht noch so ein 3, 4, 5 Minuten Fußweg zum Stadion. Und das kostet, ja gut, ist halt amerikanische Verhältnisse, ne? Da zahlst du dann irgendwas, je nachdem, wie nah du dran bist, je näher du dran kommst, desto teurer wird's. Da zahlst du dann irgendwas so zwischen 15 und $20. Das würdest du auf dem Hauptparkplatz aber auch bezahlen. Und dein Wagen steht da sicher. Und ja, dann läufst du halt nach dem Spiel vielleicht nochmal die 500, 600 Meter zurück. Setz dich in dein Auto und fährst los. Also das ist auch recht entspannt.
Gut, ich wäre bereit, die Stadt ein bisschen zu erkunden, es sei denn, du möchtest noch was bezüglich des Stadions loswerden.
Es lohnt sich tatsächlich, das kann ich noch loswerden, es lohnt sich tatsächlich vielleicht auch mal eine Stadiontour zu machen. Die kann man in dem Fall auch offiziell buchen. Muss man tatsächlich buchen, weil auch die Buccaneers sind in diesem Stadion nur Mieter. Ja, also da muss man mal unter Raymond James Stadion Tickets sich mal klug machen. Das ist eine sehr, sehr gut geführte Tour. Man bekommt da also auch Einblicke auch in die entlegensten Räume oder die Areale, wo man halt normalerweise keinen Zugriff hat. Also auch durchaus mal einen Blick in die Umkleidekabinen darf man werfen oder aber auch, man sieht auch mal das Stadiongefängnis, was die amerikanischen Stadien halt so haben. Und es ist eine nette Tour und ja, da bekommt man halt mal ganz andere Einblicke, als man die so als normaler Fan bekommt.
Super, klasse. Machen wir dann quasi, jetzt ist das Spiel vorbei, machen wir dann morgen, Carsten. Jetzt geht's in die Stadt, es ist 16 Uhr und jetzt werfen wir uns ins Getümmel. Wie faszinierend ist die Stadt? Ja, wie ist es denn da? Du hast schon gesagt, das ist so eine Aneinanderreihung von Städten. St. Petersburg ist da, Clearwater ist da, Tampa, die Stadt ist da. Nimm uns mal mit, du warst da schon oft. Also, was sind so die ersten Anlaufstationen, wenn man dann schon mal vor Ort ist, die man sich auf jeden Fall reinziehen sollte?
Ja, das kommt ganz darauf an, was man machen möchte. Das sage ich ganz ehrlich. Also, es gibt nichts, was es da nicht gibt. Und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Es ist halt eine Florida-Stadt und vor allen Dingen oder eine Florida-Städtegemenge, wenn man es mal so nennen darf. Und das ist, und vielleicht sogar, und das muss ich an der Stelle auch sagen, der jetzt also auch mehrere Städte da gesehen hat. Für mich persönlich hat Miami in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen so an Glanz verloren, weil man da so auch sieht, dass da auch viele Sachen schon wirklich inzwischen so ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Das hat man in Tampa nicht. Also Tampa war mal noch bis vor kurzem eine der schnellst wachsenden Areale, die es in Amerika gegeben hat. Und da ist jetzt wirklich die Frage, wo ist die Präferenz? Also wenn man tatsächlich von Tampa aus jetzt gen Westen fährt, landet man halt irgendwann ja auch wieder am Meer, ja, und das ist halt Clearwater und gerade Clearwater Beach. Das ist also wirklich Strandurlaub, wie man sich den nicht schöner vorstellen kann. Also da sind weiße Sandstrände kilometerlang mit den entsprechenden ja, Buden oder beziehungsweise was man da alles gerne möchte, tolle Wellen und alles. Also das ist für den reinen Erholungsurlauber sicherlich absolut die Anlaufstelle Nummer eins. Dann hat man St. Petersburg. St. Petersburg liegt ein bisschen südlich von Clearwater, kommt man aber auch von Tampa sehr, sehr schnell hin. Und auch St. Petersburg hat einiges an lokalen Attraktionen zu bieten. Du hast gefragt, was man da machen kann. Für mich der Geheimtipp zum Beispiel ist, nach St. Petersburg zu fahren, wo das zweitgrößte Salvador Dali-Museum der Welt verortet ist. Ein unfassbarer Bau, also der wirklich einerseits optisch sehr, sehr schön ist, sehr interessant, der aussieht wie Salvador Dalí mit seinem riesigen Schnurrbart, aber auch wirklich einige der größten Bilder, die der Künstler je gemalt hat, ausstellt. Also absolut beeindruckend in St. Petersburg. Und ja, es sind halt diese Hafenstädte, ja. Also du hast überall einen Zugang zum Meer, du hast überall einen Hafen, du hast überall sehr, sehr leckeres Essen, sehr maritim auch, sehr schöne Aussichten. Du kannst quasi morgens ganz zum Sonnenaufgang auf die eine Seite gehen der Bucht und abends gehst du zum Sonnenuntergang, gehst du auf die andere Seite der Bucht, ja. Also es ist schon alles sehr, ja, sehr malerisch und wie man sich halt so Urlaub in Florida so vorstellt. Und
Gibt es einen Partybezirk in Tampa, also wo dann vielleicht auch ganz viele Buccaneers-Fans noch hingehen, um den Sieg im besten Fall zu bejubeln oder noch weiter auszuweiten?
absolut Ybor City. Ja, also Ybor City ist so der alte, ganz, ganz alte Kern von Tampa. Und Ybor City ist sehr stark Latino geprägt. Ja, also da ist auch der Einfluss der Kubaner und sehr deutlich zu spüren. Und zwar auf ganz plakative Art und Weise, weil Ybor City ist beherbergt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich glaube, die größten Zigarrenmanufakturen von ganz Amerika. Also das ist die Tradition von Ybor City ist wirklich das Handrollen von sehr hochwertigen Zigarren, also für die Raucher ist da sicherlich was dabei. Aber um dieses Ybor City, da hat sich also auch also wirklich auch ein Amüsementviertel gebildet, wo also auch wirklich sehr viel Leben ist. Und natürlich mit diesem südamerikanischen oder auch, wie gesagt, mit diesem kubanischen Einfluss, auch was das Essen da betrifft, also Cuban Sandwich, das ist da der große Renner. Da ist so für alle was dabei. Tampa hat in der Beziehung auch ein sehr, sehr reges Nachtleben. Ja, also wer da möchte, der kann da wirklich die ganze Nacht da verbringen. Nicht ganz jugendfrei, aber ich glaube, Tampa ist auch die Stadt mit den meisten Stripclubs in ganz Amerika. Ja, also ich weiß nicht, aus welchen Gründen ihr in Urlaub fahren möchtet. Da kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Da fehlt mir tatsächlich der Erfahrungswert. Aber da ist immer was los. Ja, das ist wirklich so das Partyareal von Tampa Bay. Es gibt aber auch durchaus gediegenere Viertel, wo man also auch sehr gut weggehen kann, gerade im Bereich Downtown oder beziehungsweise im Bereich des alten Hafens. Da hat sich auch, wie das auch in Deutschland üblich ist, in den Hafengebieten oder aus den ehemaligen Industriehafengebieten auch eine ganz tolle Szenerie inzwischen entwickelt mit sehr vielen Restaurants, auch sehr edlen Restaurants, also man kann da auch Fine Dining betreiben und im Downtown-Bereich Kulturstätten, klassische Stadtgebiete, also für jeden Geschmack was dabei.
Wie ist das mit dem Sportangebot? Also es gibt ja Tampa Bay Lightning noch, ne? Das NHL-Team. Als ich mal da war, gab es auch noch ein Arena Football League-Team. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Oder man fährt halt irgendwie Richtung Orlando Magic, um dann sich NBA anzuschauen. Oder gibt's da, ach nee, und Baseball gibt's auch, ne? In Tampa, da bin ich jetzt nicht so tief drin. Aber man kann auch was anderes als Football gucken, wenn man schon mal da ist, ne?
Absolut, absolut. Also das Eishockey-Team der Tampa Bay Lightning ist auch sehr, sehr erfolgreich. Und die Amalie Arena, also das Heimstadion der Lightning, ist also auch downtown, beziehungsweise ist eigentlich direkt in der Stadt. Da kommt man auch sehr, sehr gut hin, ist in der Nähe des Hafens. Auch sehr empfehlenswert, weil auch die NHL-Saison in einer gewissen Art und Weise parallel zur NFL-Saison läuft. Ja, also wenn man da Glück hat, guckt man sich sonntags ein Footballspiel an, mittwochs ein Eishockeyspiel. Man kann zum College Football gehen. Die University of South Florida, die South Florida Bulls, die tragen ihre Heimspiele ebenfalls im Raymond James Stadion aus. Das wäre dann immer an einem Samstag, wenn das irgendwie passt. Und ja, es gibt auch noch die Tampa Bay Rays. Die Tampa Bay Rays ist das Baseballteam von Tampa. Die hatten ihr Stadion eigentlich südlich von Tampa, da musste man immer eine ganze Zeit lang hinfahren. Hat auch immer so ein bisschen Diskussionen mit den Fans gegeben, die sagten, baut uns mal lieber ein Stadion direkt in die Stadt. Und deren Stadion ist dadurch bekannt geworden, das ist der Tropicana Dome, dass der letztes Jahr halt von American Milton sehr schwer in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Also da hat es das ganze Dach abgedeckt. Und seitdem, oder in dieser Saison zumindest, werden die Tampa Bay Rays im George Steinbrenner Feld spielen. Das ist ein Baseballstadion, und das wird jetzt ein bisschen komplex, vor allen Dingen während dieser Saison. Das ist nämlich quasi direkt neben dem Raymond James Stadion. Das ist für gewöhnlich das Sommertrainingscamp für die New York Yankees, die immer nach Tampa runterfliegen, oder beziehungsweise Wintertrainingscamp, um dem Wetter da zu entfliehen. Und ja, die haben es jetzt dankenswerterweise den Rays zur Verfügung gestellt, damit die irgendwo spielen können. Und wenn die Rays und die Buccaneers zeitgleich Heimspiele haben, da erwarten die Behörden jetzt schon, dass es da richtig knackevoll wird, weil sich die Fans dann alle irgendwie so gegenseitig auf den Füßen stehen werden. Aber ich denke, das müssen jetzt so die nächsten oder die ersten Spiele der Saison mal zeigen, ob es da wirklich zu Komplikationen kommt.
Kann man das nicht vermeiden? Also wenn die Buccaneers spielen, dass dann das Baseballteam lieber nicht spielt?
Ich denke, das wird die Stadt sicherlich bei den jeweiligen Ligen so anmelden. Ob es dann nachher wirklich klappt, keine Ahnung, wird man dann sehen. Aber das ist jetzt halt einfach ein etwas unglücklicher Umstand. Ja, und dann hast du es gesagt, es gibt ja tatsächlich nördlich von Tampa gibt's halt Orlando. Ja, und wenn man zur Orlando Magic möchte, zum Basketball, dann ist das halt der Anlaufpunkt schlechthin. Und Orlando sowieso. Ja, also auch das ist vielleicht maximal eine Stunde von Tampa entfernt und Orlando ist halt der Freizeitpark-Hotspot Nummer eins in Amerika. Ja, also von Disneyland bis Universal Studios bis SeaWorld, Six Flag Parks, Orlando, also das sollte man auch mal gesehen haben. Ja, ist absolut wahnsinnig, ist auch wahnsinnig teuer, muss man an der Stelle sagen. Aber wer Achterbahn-Fan ist, der muss tatsächlich nicht aus Tampa raus, weil es gibt in Tampa tatsächlich auch die Busch Gardens. Das ist also wirklich das Achterbahn-Erlebnis schlechthin, ohne jetzt großes Entertainment, da geht es nur um diesen Adrenalinkick. Auch das findet man da, aber deswegen sage ich halt, Florida-Urlaub, da ist für jeden was dabei. Und Orlando ist absolut eine Reise wert und von Tampa ganz schnell zu erreichen.
Also an dieser Stelle sei es nochmal gesagt, eine Footballerreise wird dieses Jahr nach Florida führen, höchstwahrscheinlich sogar über Orlando und Tampa. Ein College-Spiel der Gators soll auch noch dabei sein. Das bekommt ihr alles in den nächsten Tagen dann, wenn es konkret feststeht, nochmal zugerufen. Und Carsten, so schätze ich dich ein, wenn es jetzt vielleicht auch kleinere Gruppen gibt, die nur zu 4, 5, 6 oder so rüberfliegen wollen, wenn man da Fragen hat, dann kann man dich beziehungsweise die Buccaneers Germany auch anschreiben jederzeit, oder?
Überhaupt gar kein Problem. Also einfach unter Bucks Germany gucken, bucksgermany.de gucken, anschreiben, wir haben eine Info, E-Mail-Adresse und wenn es da Rückfragen gibt, gar kein Problem. Wir packen allerdings jetzt auch sukzessive mehr und mehr Informationen auf unsere Homepage drauf, dass also für den normalen Stadionbesucher, der vielleicht noch nie da gewesen ist, also auch genug Informationsmaterial da zur Verfügung steht.
Also falls ihr so
noch einen, ja? Ja, ich habe noch eins, und zwar, es gibt noch was Besonderes, es gibt nämlich tatsächlich noch ein Fußballteam da unten. Also das ist auch, also für die Freunde, die mal ein bisschen Groundhopping im Fußball betreiben möchten, in St. Petersburg spielen relativ in der Nähe im Al Steinbrenner Feld, spielen die Tampa Bay Rowdies. Also allein schon der Name ist klasse, die Trikots von denen sind absolut durchgeknallt in grün und gelb. Und es ist so ein altes NASN-Kultteam, die wirklich zu den Zeiten da als Beckenbauer und Müller noch in Amerika gespielt haben, auch schon eine Rolle gespielt haben. Die spielen jetzt inzwischen so in der, ich sag mal, zweiten amerikanischen Liga, wenn man es mal so nennen darf, nicht in der MLS. Aber auch das, wenn man so als europäischer Fußballfan mal was völlig Abgedrehtes sehen möchte, dann geht man mal in Amerika zum Fußball. Das ist nämlich so vom Event her, ist das so zu vergleichen, als wenn halt in Deutschland American Football gespielt wird. Ja, also sehr, sehr friedlich. Sehr, sehr witzig und irgendwie ja doch sehr unterhaltsam.
Geil, super Tipp. Gucke ich mir gleich im Anschluss hier an unser Gespräch auf jeden Fall die Homepage auch von denen an. Tampa Bay Rowdies, der Name gefällt mir auch gut.
Der Name, das Logo ist
da, gucke ich mir direkt
die
an.
Die haben ein super Logo auch. Ja, also das ist absolut.
Da schlägt mein Groundhopping-Herz ja auch gerade schon wieder höher. Wie mein erster Gedanke, scheiße, da muss ich hin. Super. Genau, das wollte ich noch sagen. Falls ihr den Buccaneers Germany bislang noch nicht folgt oder so, macht das auf jeden Fall auf Instagram, besucht die Homepage. Alles super nette Menschen. So, Carsten, jetzt habe ich Hunger.
Wie schmeckt dir das Essen?
Du hast es gerade schon gesagt, Cuban Sandwich, das kubanische Sandwich. Was ist das denn?
Ja, das interpretiert jeder anders. Ja, also es ist tatsächlich... In erster Linie mal, wie immer üblich, sehr viel Fleisch. Ja, also und dann aber tatsächlich so von der Machart her Schweinebraten dabei, Schinken, ein bisschen Salami, ein bisschen Gürkchen, Perlzwiebeln, Senf, was auch immer. Das ist also wirklich ein Riesen-Sandwich, aber dann halt auch immer so mit diesem kubanischen Gewürzflair. Ja, also es hat was sehr Karibisches in einer gewissen Art und Weise. Man weiß auch gar nicht so, was genau da drin ist. Meistens dann noch jede Menge Käse noch mit dabei. Das ist also wirklich so ein typisches Streetfood, ja, was du da wirklich da bekommen kannst. Sicherlich ist da aber auch für jeden anderen Geschmack was dabei. Ja, also auch da kurze Geschichte, wenn man von Tampa Richtung Clearwater fährt. In Clearwater steht das Original Hooters. Ja, also Hooters sicherlich auch eine bekannte Kette, vielleicht bei dem einen oder anderen. Und da steht die Nummer 1, also Hooters Number 1, wo man auch mal vorbeikommen kann. Das ist nämlich eine recht witzige Geschichte. Hooters wurde da gegründet und wurde von mehreren Freunden, glaube ich, gegründet. Ich weiß nicht, ob es 4 oder 6 waren. Und die waren alle knallharte Tampa Bay Fans. Und deswegen ist auch die Farbe von Hooters bis heute dieses wunderschöne Weiß und Orange. Das waren nämlich damals die Farben des Teams und die haben es sofort übernommen. Und ja, also auch da sieht man an den Wänden sehr viele Reminiszenzen oder sehr viele Erinnerungsstücke, die dieses Restaurant betreffen. Unter anderem hat unser damaliger Head Coach John Gruden da auch mal gearbeitet. Auch das
im Hooters
findet man da. Im Hooters, ja, ja.
Ah, ja.
Sein Vater war Trainer bei den Bucks. also in den 70er Jahren, und er war als Teenie auch dabei und hat danach im Hooters gearbeitet. Jetzt wahrscheinlich nicht in der Bedienung, wer die Bedienung da kennt.
Ja, höchstwahrscheinlich nicht. Vorhin hast du gesagt, es ist auch sehr maritim. Das heißt, also wenn man jetzt nicht unbedingt auf Fleisch steht, Fisch bekommt man auch in der Area.
Ja, überall. Also das ist wirklich natürlich auch in dem Sinne fangfrisch. Also man kann da überall hervorragend essen, auch mit wirklich lokalen Gastronomien, aber auch, ich glaube, natürlich jede bekannte Kette, die die Amerikaner also haben, ist da natürlich auch mehrfach vertreten. Ja, also da bleibt man auf jeden Fall nicht hungrig zurück.
Was ich nochmal ansprechen wollen würde, das höre ich immer wieder, dass die Menschen in Florida halt auch so besonders nett sind, so besonders entspannt. Du hast es gesagt, viele nach ihrer beruflichen Laufbahn ziehen dann zum Rentendasein auch runter. Das ist auch nochmal auffällig, ne? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen amerikanischen Gegenden. Der Floridianer, wenn man ihn so nennen darf, der ist irgendwie nochmal besonders dude-mäßiger unterwegs, oder?
Ja und nein. Also ich sag's mal so, es fällt einem natürlich wahrscheinlich leichter, entspannt zu sein, wenn das ganze Jahr über Sonne scheint und Strand und Meer da sind. Ja, aber ganz ehrlich, das kommt auch auf den Typen an. Ne? Mhm. Ich meine, dürfen auch nicht vergessen, Florida ist, muss man einfach sagen, klassisch republikanischer Staat, auch mit allen Konsequenzen, die dahinter sind, mitunter auch ein bisschen sehr patriotisch unterwegs. Aber es trifft immer den Einzelnen. Aber natürlich, wie ich schon sagte, Sommer, Sonne, Sonnenschein, das hebt die Stimmung, ja, und die wissen auch zu feiern. Mhm. Ob die jetzt aber besser, schlechter drauf sind als die Leute, die in Green Bay im Schnee sitzen, weiß ich auch nicht. Ja, okay. Also das ist, da muss man sich einfach mal langfinden. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, dieser Vibe, der da halt herrscht in Florida, der ist schon schön. Ja, der ist schon einfach schön. Es ist halt sehr relaxed, ja, und die Leute, die wissen auch, was mit ihrer Freizeit anzufangen. Freizeitmöglichkeiten ohne Ende, ja. Also ob ich da, weiß ich nicht, mir ein Jetski leihe oder ob ich Golf spielen gehe oder ob ich sonst was mache, das geht halt alles in Florida, ja, und da findet man auch überall nette Leute.
Zum Abschluss hier im Food-Bereich noch ein Getränketipp. Hast du da mal was getrunken in der Area, was du sonst noch nirgendwo genießen durftest?
Das glaube ich jetzt nicht. Ehrlich gesagt nicht. Die sind tatsächlich sehr Cocktail-Fanat da, ja. Also so klassisch Margaritas und sowas, das kriegst du da also auch überall. Also da muss man, also die sind dem harten Alkohol da nicht unbedingt, die widersprechen dem nicht. Die sind dem durchaus zugeneigt, ne? Also wenn man da Cocktails trinkt, dann kann er schon mächtig reinhauen. Spezialitäten, nee. Es gibt allerdings tatsächlich in Tampa, auch gerade so in dem Bereich von Ybor Cities, sehr viele Mikrobreweries, ja, also Brauereien, die jetzt da so ihre eigenen kleinen Biersorten kredenzen. Das kann ich natürlich nur empfehlen, weil ehrlich, also amerikanisches Bier bei aller Liebe, das ist für den, also zumindest die großen Marken, speziell wenn danach dahinter Light steht, ja. Mhm. Sind unbedingt zu meiden. Ja, also das ist, da muss man schon sehr, sehr hart gesotten sein, um daran Spaß zu finden. Aber wenn man da so die IPAs oder diese kleinen, wirklich aus den Privatbrauereien gebrauten Biere da trinkt, da ist sicherlich so die eine oder andere Perle dabei. Das muss man halt ein bisschen ausprobieren.
So, also da war schon eine Menge dabei. Ich bin gespannt, ob du dir für unsere letzte Kategorie überhaupt noch was hast aufheben können.
Wie lauten die besten Tipps?
An dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön, Carsten. Das hat sehr viel Appetit gemacht, dorthin zu reisen. Ja, super wertvolle Tipps dabei. Hast du noch weiterführende Ratschläge, die du jetzt bislang nicht platzieren konntest?
Hat Spaß. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich die Grundvoraussetzung da. Und seid da wirklich offen. Reist herum. Also das ist für mich wirklich vielleicht in Florida, reist herum und sucht euch diese lokalen Spezialitäten. Es gibt in Florida immer wieder auch sehr kleine, also jetzt nicht nur in der Tampa Area, ne? In der Tampa Area. Es gibt halt immer wieder Möglichkeiten, da was Außergewöhnliches zu sehen. Ja, ihr könnt also gerade wer auch im Bereich Tiere unterwegs ist, es gibt da Gator Farm, ja, also wo man da sehr viel über die Alligatoren oder Krokodile da lernen kann. Es gibt den Crystal Lake, da geht's um Manatees, ja, also diese großen Seekühe, die da also beobachtet, gezüchtet und da auch in freier Wildbahn beobachtet werden können. Florida ist halt wirklich das Land oder das auch vielleicht der Staat, der Millionen Möglichkeiten. Ja, und wenn man sich mal diese Einflüsse da, also aus den verschiedenen Kulturen da ansieht, dann ist es ein sehr interessanter Schmelztiegel. Und wie gesagt, es ist halt für jeden was dabei, außer vielleicht für die Skifahrer. Ja, also da, wenn man jetzt nicht Wasserskifahren einbezieht, ja, es ist wirklich für jeden was dabei. Und ich denke, es gibt genug gute Florida-Reiseführer, die da sicherlich noch die eine oder andere Geheimidee haben, die ich jetzt vielleicht auch selber noch nicht kenne. Langweilig wird es einem da nie. Und das ist das Schöne eigentlich an der Geschichte. Geht da auch mal in eine Show oder besucht da auch mal vielleicht Theater oder was anderes. Das ist in Amerika halt alles ein bisschen anders. Ja, und es ist vor allen Dingen dann anders, wenn man das Ganze immer in kurzer Hose macht. Ja, also es ist wirklich, wirklich sehr angenehm. Ansonsten die üblichen Amerika-Dinge. Ja, Outlet-Malls gibt's auch. Ja, also es gibt die klassischen Premium-Outlet-Malls, entweder in Orlando oder auch in Tampa. Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte. Das treibt den Amerikaner ja grundsätzlich sowieso vor sich her. Und wie ich schon sagte, habt Spaß und genießt einfach das tolle Wetter.
Ja, musste ich vorhin auch dran denken, als du gesagt hast, es ist auch ein Erlebnis, zum Eishockey dort zu gehen, zu Tampa Bay Lightning. Das ist dann das absolute Kontrastprogramm wahrscheinlich da zum Brutzeln im Raymond James Stadium. Da muss man sich dann eher doch nochmal einen Pulli mitnehmen.
Das ist absolut sonderbar. Das ist also wirklich absolut sonderbar, wenn man zum Eishockey geht. Ja, also mal davon abgesehen, auch der Besuch der Lightning ist absolut lohnenswert, weil der Amerikaner macht ja keine halben Sachen. Und wenn man als Logo oder als Teamnamen Blitz oder Blitze hat, dann baut der Amerikaner halt unter die Decke des Stadions halt 4 Tesla-Spulen und jagt halt echte Blitze durch das Stadion, was schon verrückt genug ist. Ja. Und genau wie du sagtest, und das ist sehr, sehr schwierig tatsächlich, weil du musst dir wirklich logischerweise ein Pullover oder irgendwie was mitnehmen oder besorgst dir da irgendwas zu überziehen. Hast aber dann das Problem, wenn du dann aus dem Stadion rauskommst und dir knallen dann 30 Grad um die Ohren, ja, da musst du schon wieder komplett umdenken. Ja, ja, du gehst also da in kurzer Hose hin mit einer Jacke und musst dann nachher aufpassen, dass du entweder einen Hitzeschock kriegst oder eine leichte Erfrierungserscheinung. Also Eishockey in Florida ist so sonderbar. Aber trotzdem, also mit den Panthers und den Lightning, hat Florida, ich glaube, die letzten 4 Stanley Cup-Sieger gestellt. Also das hätten sich die Kanadier wahrscheinlich auch nicht vorgestellt.
Ja, das ist auch echt absurd, dass ausgerechnet Florida den Stanley Cup gewinnt. Ja, absolut. Aber wenn ihr schon da seid, also das, vielleicht ergibt es sich ja, so wie Carsten gesagt hat, auch noch zum Eishockey zu gehen oder zum Baseball oder hoch zu den Magic Basketball. Also ist alles möglich. Oder ein Fan, seit heute haben sie mehr zu den Tampa Bay Rowdies. Wo war das? St. Petersburg.
St. Petersburg.
Das gucke ich jetzt gleich als erstes. Das muss ich erstmal googeln.
Carsten, guck dir an, sehr witzig.
Das war großartig. Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast, dass du uns aus deinem Erfahrungsschatz erzählt hast, was dort alles geht, was man beachten sollte, was man sich anschauen sollte. Das war super. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne und ich wünsche euch viel Spaß, falls ihr denn dieses Jahr rüberfliegen solltet.
Dir auch, ich habe da ruhig durchgehört, für dich geht's auch rüber. Wenn ihr mit uns rüberfliegen wollt, wie gesagt, in Kürze können wir euch da viel genaueres sagen. Dann geht's in das Stadion mit einem echten Piratenschiff, in das Stadion, wo Tom Brady seinen letzten Super Bowl gewonnen hat. Zu Hause wohlgemerkt. Also, danke dir nochmal, Carsten.
Ich danke dir, bis dann, ciao.
Danke euch fürs Zuhören. In der nächsten Folge der DerTour Sports Footballer Reise geht es nach Los Angeles. Auch das wird spannend. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de Die Podcast Re-Evolution.